Wer von euch weiß, was Sela ist? Wenn sich jetzt jemand meldet, dann seid ihr besser als die in Oldentrupp. Es hatte sich da nämlich keiner gemeldet. Sela ist etwas, das hat mir sehr geholfen in meiner Predigtvorbereitung. Insofern, ich habe mich mit einem Text beschäftigt, wo die Sela dreimal vorkommt. Und das Sela, das ist eigentlich ein musikalisches Zeichen, was wir in der Bibel ab und zu mal finden. Gar nicht mal so häufig, deshalb habt ihr das wahrscheinlich noch nie gesehen. Oder ihr habt es einfach überlesen. In dem Text, über den ich heute sprechen möchte, kommt die Sela dreimal vor. Und dadurch, dass dieses Sela dreimal vorkommt, war der Text für mich automatisch schon in drei Punkte gegliedert. Und ich hatte es da gar nicht mehr schwer, diesen Text zu gliedern. Und genau, es ist wahrscheinlich ein Zeichen, man weiß es nicht ganz genau, wahrscheinlich ist es ein Zeichen von einer Pause, wo ein Abschnitt zu Ende ist, gedanklich, wo dann vielleicht die Musik weiterspielt und dann die nächste Strophe anfängt oder der Refrain oder wie auch immer, also so eine gedankliche Pause. Das ist das, was wahrscheinlich damit gemeint ist. Und ich habe schon gesagt, Musik, wir gucken uns heute nicht einen Psalm an. Die Psalmen sind ja sehr oft Musik gewesen, sehr oft Gesang gewesen. Ich habe das Gefühl, die Psalmen, die werden sehr selten gepredigt. Und ich glaube, dieser Psalm, über den ich heute sprechen möchte, es kann gut sein, dass ihr noch nie eine Predigt über diesen Psalm gehört habt. Also ich glaube, ich habe vorher noch nie eine Predigt darüber gehört. Meistens, wenn die Psalmen gepredigt werden, dann sind das ja Psalm 1, Psalm 23, Psalm 91, Psalm 121. Das sind so Psalmen, die man immer mal wieder hört. Aber Psalm 3, darüber habe ich noch nie eine Predigt gehört. Aber damit wollen wir uns heute beschäftigen. Unter anderem dadurch, weil ich bin ja am Bibelseminar Bonn jetzt mittlerweile in der letzten Klasse und am Ende müssen wir eine Abschlusspredigt halten, jeder von uns. Und der Text, der wird ausgelost und ich habe diesen Psalm bekommen. Und deshalb habe ich mich darauf vorbereitet und dachte mir, dass ich in der Gemeinde sehr gut üben kann. Und genau deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem Psalm 3. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Ihr könnt das gerne alle mitlesen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Ein Psalm Davids, da er floh vor seinem Sohn Absalom. Ach Herr, wie sind meine Feinde so viel und setzen sich so viele gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Sela. Also bei mir steht wirklich Sela drin. In manchen Übersetzungen sind einfach so zwei Striche. Das ist der erste Abschnitt, wo etwas beschrieben wird, das Setting, würde ich mal sagen, wo die Situation beschrieben wird, das Problem. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ich habe mal eine Frage an alle Väter. Ich glaube, wir haben ja einige Väter, ne? Ja, haben wir. Wie muss sich ein Vater fühlen, wenn er auf der Flucht ist vor seinem eigenen Sohn? Wenn dein eigener Sohn dich verfolgt und dich töten möchte, wie fühlt man sich da als Vater? Schrecklich, wahrscheinlich. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich habe noch keine Kinder. Ich bin noch kein Vater, aber das muss schrecklich sein für einen Vater. Ein Vater, der ein Kind aufzieht, der eine Beziehung zum Kind hat, schon seit das Kind geboren ist. Nein, eigentlich sogar schon vorher. Bevor das Kind geboren wird, hat der Vater ja eine Beziehung zu diesem Kind. Der Vater sorgt sich um das Kind, sieht, wie das Kind aufwächst, bringt ihm Dinge bei, beschützt ihn, wenn er noch klein ist, zieht ihn groß. All das hat David miterlebt und dann wird er verfolgt von seinem eigenen Sohn. Aber wie kommt es dazu? Damit wir das Ganze verstehen, müssen wir einmal zurückschauen und zwar in die Samuel-Bücher, wo das alles beschrieben wird. Und weil ich jetzt nicht 20 Kapitel lang durchlesen möchte, werde ich das einfach kurz nacherzählen. David ist der König von Israel. Er ist der Herrscher über das ganze Land und er war eigentlich ein richtig guter König. Unter seiner Herrschaft ist das Land gewachsen, es ist größer geworden, es gab finanzielle Reichtum, es gab Sicherheit im Land, soziale Lage war sehr gut in dem Land. Er war eigentlich ein richtig guter König. Dann hat er irgendwann mal einen großen Fehler gemacht. Eine große Sünde, viele von uns werden die Geschichte kennen. Er ist oben auf seinem Dach und sieht eine Frau und möchte diese Frau haben. Das Problem ist, diese Frau ist verheiratet. Was macht David? Er tötet einfach den Mann, beziehungsweise lässt diesen Mann töten und nimmt diese Frau zu seiner eigenen Frau. Er hat gesündigt gegen Gott, eine große Sünde, die das eigentlich ist. Und ihm hat es leid getan, Gott hat ihn auch vergeben. Aber die Konsequenzen muss er trotzdem tragen. Und die Konsequenzen durch diese Sünde, die David getan hat, ist, dass das Schwert in Davids Haus kommt, in seine eigene Familie kommt. Das fängt damit an, dass ein Sohn von David seine eigene Schwester missbraucht. Ein anderer Sohn bekommt das mit, tötet dann diesen Sohn. Und dieser Sohn, der das mitbekommen hat und seinen Bruder ermordet hat, das ist dieser Absalom. Und der merkt dann auf einmal so, wow, es ist gar nicht mal so weit entfernt, dass ich selber König von Israel bin. Das Einzige, was noch da ist, ist mein Vater. Wenn ich den töte, dann bin ich der nächste König von Israel. Und das ist sein Ziel und deshalb verfolgt er David, um David zu töten. Und in dieser Lage sind wir, wo David flieht vor seinem eigenen Sohn und schreibt, ach Herr, wie sind meine Feinde so viel? Absalom hat viele Leute zusammengesucht, eine ganze Armee aufgestellt an Leuten, die alle nur darauf fokussiert sind, David zu verfolgen und David zu töten, weil das werden dann die nächsten Beamten im neuen Reich sein. Viele sind da, die David töten wollen. Und David ist da in dieser Wüste wahrscheinlich irgendwo in Israel auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn. Ich gehe weiter im Text und wir gucken, wie David in dieser Situation, wie er da handelt. Ab Vers 4 ist das. Aber du, Herr, bist der Schild für mich und der mich zu Ehren setzt und mein Haupt aufrichtet. Ich rufe mit meiner Stimme den Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Sela. Das finde ich stark, was David hier macht. Wir haben uns angeguckt, was für eine Lage da ist, wo David drinsteckt, und er setzt sein ganzes Vertrauen auf Gott. Sofort am Anfang sehen wir das, dass er das sagt. Ach Herr, du bist der Schild für mich. Andere Übersetzungen schreiben, du bist ein Schild um mich herum. Ihr wisst wahrscheinlich alle, wie so ein Schild aussieht, mehr oder weniger. Ja, so ein Schild, das man so vor sich hält, das schützt einen vor Pfeilen, vor Schlägen oder vor dem Schwert oder sonst etwas. Das ist der Nachteil von so einem Schild, schützt nur von einer Seite. Und zwar da, wo man das hinhält. Wenn David ihr aber schreibt, Gott, du bist ein Schild um mich herum, bedeutet das, Gott ist der Schutz von allen Seiten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie David da in der Wüste sitzt, irgendwo sich versteckt und die ganze Zeit den Horizont absucht. Norden, Osten, Süden, Westen, von wo wird der Feind kommen? Es sind viele, die ihn suchen. Und dann zu sagen, Gott, du bist ein Schild um mich herum, du bist von allen Seiten da und umgibst mich mit deinem Schutz. Das ist ein Vertrauen, was da ist. Da sagt David weiter, Gott, du bist meine Ehre. Jetzt mal eine Frage an euch. Wie viel Ehre hat ein Mann, wie viel Ehre hat ein König, der in die Wüste flieht, wo es nichts zu essen gibt, wo es nichts zu trinken gibt, wo es außer Hitze und Staub gar nichts gibt? Wie viel Ehre hat ein Mann, ein König, der in die Wüste flieht, auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn, weil sein eigener Sohn ihn töten möchte? Wie viel Ehre hat so ein Mann? Auf jeden Fall weniger als die Tiere, die zu Hause sind und die ernährt werden. Also man kann eigentlich sagen, dieser Mann hat gar keine Ehre mehr. Und dann zu sagen, Gott, du bist meine Ehre, das ist sehr stark. Das ist eine perspektivische Sicht, ein perspektivischer Wechsel, den David hier macht. Ich habe zwar keine Ehre, aber Gott ist meine Ehre und ihm gebührt alle Ehre. Und dann schreibt er, Gott, du hebst mein Haupt. Wenn man so niedergeschlagen ist, wie David es hier sehr wahrscheinlich ist, ich meine, er liebt seinen Sohn immer noch. Die Liebe zu seinem Sohn ist da, aber trotzdem gleichzeitig auch diese Angst. Ich glaube, das macht einen Mann doch richtig fertig, oder? Und dann kann ich mir richtig vorstellen, wie er da sitzt, wahrscheinlich zusammenbricht, richtig weinen muss und sein Kopf geht einfach runter zur Erde. Und dann sagt er, Gott, du hebst mein Haupt. Du gibst mir neue Kraft, du schenkst mir neuen Mut, durchzustehen. Du bist für mich da. Das ist ein Vertrauen, was David hier zum Ausdruck bringt. Und das finde ich sehr stark. Und dann lesen wir weiter ab Vers 6. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich um mich her legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk, Sela. Ich liege und schlafe und erwache, sagt David hier. Ich schätze mal, dass die meisten von euch schon mal große Sorgen gehabt haben, wegen irgendwelchen Sachen. Wie ist dann meistens die Nacht, wenn man große Sorgen hat? Schlaflos, ne? Ich denke, viele von euch werden das kennen. Schlaflose Nächte, einfach weil man große Sorgen hat, weil einem Dinge beschäftigen, man kann einfach nicht schlafen. Und David sagt hier, er kann einschlafen, er kann durchschlafen und er steht wieder auf. Er hat eine ganz ruhige Nacht, was eigentlich ja voll, ich glaube, ich könnte das nicht. Wenn ich in der Wüste bin und nicht weiß, wann der nächste Feind kommt und von wo der Feind kommt, man ist ja aufgebracht. Und dann in Ruhe schlafen zu können, das ist doch eine Sicherheit, oder? David muss sich doch richtig sicher fühlen. Und dann schreibt er, ich habe keine Furcht. Keine Furcht, obwohl da tausende Leute sind. Das ist eine Sicherheit, die da ist. Ein Vertrauen, das da ist. Und dann diesen Satz, den David hier schreibt, ich finde den schon eigentlich richtig witzig. Du schlägst alle meine Feinde auf den Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Stellt euch mal vor, zwei Leute haben eine Schlägerei. Ich weiß, wir machen so etwas nicht, aber stellt euch vor, da sind zwei Leute, die haben eine Schlägerei und der Kampf endet so, dass jemand auf die Backen geschlagen wird und die Zähne werden zerschmettert von dem einen. Also das ist doch eigentlich richtig demütigend, oder? Und genau das ist das auch, was David hier meint. Gott, er schlägt die Feinde nicht nur einfach so, nein, sondern er demütigt die Feinde sogar. Und das geht so weit, dass den Gottlosen die Zähne rausfliegen, dass die Zähne zerschmettert werden. Habt ihr schon mal gehört, wie jemand versucht zu sprechen, der keine Zähne mehr hat? Das funktioniert nicht. Wir brauchen unsere Zähne, um vernünftig sprechen zu können. Und damit sagt David, wenn die Zähne der Feinde, wenn die kaputt sind, das heißt, die Feinde können nicht mehr spotten über ihn. Es geht gar nicht mehr. Auch im Nachhinein, wenn die Situation vorbei ist, die können nachher nicht mehr über ihn spotten, weil die einfach keine Zähne mehr haben, diese Demütigung, die von Gott kommt, über diese Feindschaft. Und dann fasst David den Psalm nochmal richtig gut zusammen in einem Satz. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein Vers, den kann man über den ganzen Psalm schreiben, weil das richtig gut zusammenfasst. Vers 9 ist das, bei dem Herrn findet man Hilfe. Ganz kurz, ganz einfach, ganz prägnant. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Und das ist für mich diese Überschrift, die über diesen Psalm steht, wo David erkannt hat, bei dem Herrn finde ich Hilfe. Gott ist meine Sicherheit, ich setze mein Vertrauen auf ihn. Ich habe jetzt viel über den Psalm geredet und habe gezeigt, wie es dazu gekommen ist, in welcher Lage David ist, wie er sich an Gott wendet. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was bringt das uns heute, diesen Psalm zu lesen? Ich meine, es ist ja schön, was David da erlebt hat, aber was bringt uns dieser Psalm heute? Was sagt uns dieser Psalm heute? Ich muss sagen, für mich persönlich ist es einfach zu gucken, wo suchen wir unsere Hilfe? Diese Frage, wo suchen wir unsere Hilfe? David hat seine Hilfe bei Gott gesucht und er hat seine Hilfe bei Gott auch gefunden. Wo suchen wir unsere Hilfe? Verbringen wir schlaflose Nächte, um unsere Probleme irgendwie aus der Welt zu schaffen, wo wir darüber nachdenken, wie komme ich damit klar, wie komme ich mit meinem Problem zurecht, wie schaffe ich das, die Probleme aus der Welt zu schaffen? Oder vertrauen wir darauf, dass Gott für uns da ist und dass Gott diese Probleme aus der Welt schafft? Genauso wie David das hier tut. Und der ist für mich ein sehr großes Vorbild in diesem Punkt. Wo suchen wir unsere Hilfe? Amen.